endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Endlich leben ist zurück aus der Sommerpause. Schön bist du wieder oder vielleicht auch neu bei diesem Podcast dabei, wo wir über die Endlichkeit von unserem Leben reden. In dieser Folge geht es um Hoffen, Betten, Enttäuschungen und dann um den Tod. Während 17 Jahren sind bösartige Krebs, Metastase, Bestrahlungs- und Chemotherapien ein Teil von der Simone Loos in ihrem Leben. Vor 3 Jahren ist sie mit 48 gestorben. Ich, der Jan Lobsiger, rede in dieser Folge mit Simone, ihrem Ehemann, Andreas Loos, über ein paar Punkte aus diesen 17 Jahren. Zum Beispiel über die Behandlungszeit nach der ersten Brustkrebsdiagnose im Jahr 2006.
Wenn du gemeinsam mit deinen Kindern, deiner Frau, die Haare vom Kopf rasierst, damit du den Eindruck hast, wir sind nicht Opfer, weil die Haare langsam ausfallen, sondern du kommst dem zuvor und sagst, wir entscheiden uns. Und dann, hey, wollen wir der Mama eine coole Frisur machen, ja? Und dann sitzt sie auf dem Stuhl und dann scheren wir ihr die Haare vom Haupt. Aber zwischendrin muss ich in die Küche verschwinden und musste weinen.
Vor dem Tod von der Simone hat es jenes den Moment von der Hoffnung gegeben. Hoffnungen, die aber immer wieder zerbrochen sind.
Ich erinnere mich halt, das hat sich tief in meine Seele eingebrannt. Wenn dann die Kontrolltermine kommen, und es ist ja dann mehrmals passiert, der Krebs kam wieder 2013, 2017, 2021 und ab 2021 wurden dann die zeitlichen Abstände, oh, der Krebs ist wieder da, wir müssen was machen, die wurden dann halt kürzer. Das waren dann nur noch nicht mehr Jahre, sondern das waren noch 3 bis 4 Monate, bis dass Simone dann gestorben ist.
In der Nachbereitung und im Schnitt von diesem Gespräch berührt es mich tief, wie echt, wertschätzend und offen der Andreas bis in jede Ecke von den letzten Momenten und Stunden mit der Simone erzählt.
Und da hatte sie mich ein paar Tage vorher auch angelächelt und hatte gesagt, Andi, wir brauchen auch nichts mehr miteinander reden. Es ist alles gut, ja. Und dann, ich habe sie gesegnet mit einem Kreuz auf der Stirn und ich habe sie nochmal geküsst auf die Stirn. Und das Letzte, was ich von ihr weiß, ist, als ich die Krankenzimmertür zugemacht habe durch den Spalt, sah ich, dass sie sich nochmal aufrichtete und so mit ihrer Schwester und ihrer Mama nochmal gesprochen hat.
Ich hatte Andreas Loos im Podcast-Studio von RefLab am Hirschengraben in Zürich getroffen. RefLab ist die Podcast- und Blogplattform der reformierten Kirche Kanton Zürich. Und da schafft und steht der Andi als Theologe und Podcaster in seinem wieder von Hoffnung gefüllten Leben als Witwer. Auch über diese Aktualität reden wir in diesem Gespräch. Endlich leben mitten aus Zürich und an den Mikrofon im Studio von RefLab. Danke, Andreas Loos. Dürfen wir da bei euch zu Gast sein?
Ey, ich freue mich sehr, dass du deine Beine und dein Herz in die Hand genommen hast und bist hier zu uns nach Zürich gekommen. Das hat es für mich echt einfacher gemacht.
Sehr gern, das habe ich ganz gern gemacht und ich freue mich und danke dir jetzt schon, Andreas, dürfen wir ja, in eine sehr berührende Geschichte eintauchen von deinem Leben.
Ja.
Und ja, da geht es um eine Liebesgeschichte, da geht es aber auch um einen Verlust von deiner Ehefrau, langjährig, fast 30 Jahre. Und ja, das ist krass. Und da danke ich dir einfach vielmal, dass du uns mit auf den Weg nimmst.
Es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Also man kann damit auch hausieren gehen, man kann das voyeuristisch machen. Ich hoffe, ich kriege das gut hin, dass man jetzt, ich will auch nicht wahrgenommen werden, oh, das ist der Arme, der da eine schwierige Geschichte erlebt hat. Das ist dann auch so ein Labeling, das ist so ein Framing. Und mir geht's aber in erster Linie auch um meine Kinder und natürlich in allererster Linie auch um meine Frau. Und da will ich keinen Blödsinn machen mit dieser tollen Geschichte, die wir gemeinsam miteinander teilen.
Genau, und da gebe auch ich mir Mühe, dass wir das ja, auf die richtige Art und Weise machen.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, wie lernt man eigentlich über so etwas zu reden? Und das vielleicht schon mal vorausgeschickt, oder? Es sind jetzt dann genau 3 Jahre her, wo deine Frau Simone gestorben ist. Wie lernt man, über das zu reden?
Also ich glaube, wenn man gute Freunde hat, wenn man gute Freunde hat, die einen kennen und die wissen, wie man den guten Freund zum guten Sprechen bringt. Das wäre für mich, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kommt man hinein, dann macht man Erfahrungen. Man macht Erfahrungen, das hat mir jetzt nicht gut getan, das war zu viel gesagt, das war zu schnell gesagt. Und dann merkt man aber auch sehr wohl, wow, dieses Gespräch hat mir selber geholfen zu verstehen, was ist ja eigentlich passiert. Es hat mir gut getan, es hat mir Hoffnung gemacht. Und das Zweite finde ich, das sind dann nicht so die direkten Gesprächspartner, wie wir jetzt face to face, sondern es sind dann Menschen, die Bücher geschrieben haben. Und auch mit ihrer Hilfe lernt man drüber zu sprechen. Die Sprache der anderen gibt uns eine eigene Sprache, über die Geschichte unseres Lebens zu sprechen. Und überhaupt erst im Erzählen entsteht ja auch diese Geschichte. Mhm. Niemand hat die ja fertig in seinem Kopf und spricht sie nur noch aus, sondern sie wird ja erzählt. Ja. Das finde ich so spannend.
Dann gehen wir doch in die Erzählung rein.
Ja.
Simone, deine Ehefrau, was ist sie für ein Mensch gewesen, dass man sie so ein kennenlernen? Ja.
Ja. Ein toller Mensch mit allen Macken und mit allen Abgründen und mit aller Schönheit und mit aller Begabung, die wir alle Menschen mit uns tragen. Was sie ausgezeichnet hat, ich glaube, sie hat je länger je mehr selber entdeckt, dass sie eigentlich eine Künstlerin ist. Auch das Muttersein hat ihr Spaß gemacht und auch die Entscheidung, zu Hause zu bleiben, sich um die Kinder zu kümmern und in einer viel intensiveren Weise, wie ich, auch sich um unsere gemeinsamen Familien- und Haushaltsdinge zu kümmern. Das hat ihr auch Spaß gemacht und sie hat das echt cool gemacht. Aber je länger, je mehr hat sich doch gezeigt, sie ist eine Künstlerin. Und zwar hat sie fantastisch gut Klavier gespielt. Das hat damit zu tun, dass sie zeitlebens leider immer gesundheitliche Probleme hatte. Sie war Asthmatikerin. Sie war hatte ganz viele Unverträglichkeiten, Allergien. Und bis man das vor 40, 50 Jahren erstmal richtig auch entdeckt hat, was da abgeht, das hat bei ihr dazu geführt, dass sie in die Welt der Musik und des Klavierspielens eingetaucht ist. Und ich will nicht wissen, wo die gelandet wäre, wenn die Musik studiert hätte und versucht hätte, Konzertpianistin zu werden. Ich habe sie oft Spielerchen genannt, weil sie war eben hauptsächlich Künstlerin. Und sie konnte nicht nur Musik und hat überragend Klavier gespielt, sie konnte auch extrem gut mit Texten. Also ihre Texte, die sie geschrieben hat, das war schon großartig, ja.
Und ihr sind 26 Jahre verheiratet gewesen. Ist die eigentlich im vom Alter her ähnlich wie du? Du bist Jahrgang 1969.
Ja.
Was hat Simone für einen Jahrgang gehabt?
Sie war 6 Jahre jünger als ich.
Ja.
Ja. Sie war im 75er Jahrgang.
Ja.
Hm.
26 Jahre Ehe. Ja. Das fixe Jahr füreinander. Das Team dann eben mit diesen Kind. 26 Jahre Ehe, 17 Jahre davor ist Simone, deine Frau, krank gsi. Wie hat sich das auf euer Familienleben ausgewirkt?
Das lässt sich eigentlich bis heute für mich nicht wirklich ganz erschließen, weil du gewöhnst dich daran. Und dir ist das ab einem gewissen Punkt eigentlich nicht mehr bewusst. Und das ist auch ganz gut so. Ich denke oft, wenn man das in Hollywood-Filmen sieht, dann sieht man sowas und denkt, oh meine Güte, wenn mir sowas passieren würde, und man hat Angst davor. Und ich kann nur sagen, man wächst da rein. Man kann sich diese unglaubliche Situation anverwandeln. Und dann lebt man. Das wird in einer gewissen Weise normal. Aber was sich natürlich schlagartig verändert hat, ist, dass wir wussten, da braucht es jetzt eine gewisse Fokussierung. Da geht jetzt nicht mehr alles so wie bisher. Zum Beispiel, die Kinder waren noch sehr jung. Also unsere Tochter Lene Sophie war 2 Jahre alt und unser Sohn war 5 Jahre alt.
Und Krebsdiagnose 2006.
2006 kam die erste Krebsdiagnose und da war dann halt sofort klar, wir brauchen Hilfe von außen und zwar in einem richtig hohen Maß. Unser Nachteil war halt, dass unsere Eltern und damit die Großeltern weit weg waren. Wir waren da ja in der Schweiz schon, in Basel und unsere Eltern, unsere Familien waren 500 Kilometer entfernt. Und wir verdanken aber, die haben uns trotzdem großartig geholfen. Wir waren aber auch angewiesen auf die Hilfe der Freunde, die wir hatten. Was sich auch geändert hat, ist eben, dass du nochmal anders auf deine Kinder achtest. Du musst umgehen mit der Möglichkeit und mit der Angst, dass die Kinder ihre Mama verlieren. Und das war eigentlich das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat. Ich habe die Kinder gesehen, die kleinen Kinder, habe gedacht, hoffentlich, wir haben auch heftig gebetet, dass die Kinder mit ihrer Mama aufwachsen dürfen und dass sie keinen Schaden nehmen dadurch. Und zugleich aber auch zu erfahren, Kinder können das handeln. Ich weiß noch, als die erste Diagnose kam, wurden wir gut beraten im Unispital Basel und die haben gesagt, sagen Sie Ihren Kindern, nicht auf eine dramatische Weise, aber sagen Sie ihnen, dass die Mama erkrankt ist und sie werden feststellen, die Kinder schnallen sofort, was Sache ist. Und genau so war es. Sehr schnell haben die Kinder gefragt, ja, stirbt die Mama dann? Und dann haben wir gesagt, das ist eine schwerwiegende Erkrankung, sie kann daran sterben, aber vermutlich nicht, weil es gibt gute Möglichkeiten, dass das wieder gut und wieder heil wird. Also es waren so die ersten großen Dinge, die sich dann natürlich geändert haben. Und naja, also das muss ich nicht groß sagen. Eine Liebesbeziehung ändert sich natürlich auf allen Ebenen, wenn ein Mensch tatsächlich von so einer Krankheit heimgesucht wird. Das muss man dann auch nochmal alles neu austarieren und ausverhandeln, wie das jetzt läuft. Und das hat auch lange gedauert. Bis das auch ich einfach okay und fein war mit der Situation, dass der ganze Bereich der Intimität anders wird, dass die eigene Frau nicht mehr die Energie hat, die sie gehabt hat, dass bestimmte gemeinsame Aktivitäten, die sehr schön waren, überhaupt nicht mehr stattfinden können. Mein Traum war immer, gemeinsam mit meiner Frau Sport zu machen. Das ging dann nicht mehr.
Ja. Und jetzt, Andreas, nimm uns doch gerade an den Punkt, dass wir das wie mal auflösen können. Was ist die Diagnose gewesen? Was ist die Erkrankung? Weißt du, wenn wir jetzt gerade an diesen krassen Punkt sind, oder von Kindern, wo Ärzte fragen, hey, stirbt meine Mami? An dem Punkt, wo du sagst, verändert sich eine Partnerschaft, verändert sich Themen wie Intimität, zusammen Sachen erleben, Aktivität. Was hat Simone gehabt?
Das war zuerst eine Brustkrebserkrankung und dann hat sie eigentlich die beste Diagnose bekommen, die man da bekommen kann, weil man hat es früh erkannt und es war von der Art und Weise auch kein aggressiver Krebs, sodass alle Anzeichen waren, das gibt jetzt eine schwierige Phase, das gibt Chemotherapie, das gibt einen operativen Eingriff, das gibt dann Bestrahlung. Das war heftig, das war unfassbar, das war schwierig. Wenn du gemeinsam mit deinen Kindern, deiner Frau die Haare vom Kopf rasierst, damit du den Eindruck hast, wir sind nicht Opfer, weil die Haare langsam ausfallen, sondern du kommst dem zuvor und sagst, wir entscheiden uns. Und dann, hey, wollen wir der Mama eine coole Frisur machen, ja? Und dann sitzt sie auf dem Stuhl und dann scheren wir ihr die Haare vom Haupt. Aber zwischendrin muss ich in die Küche verschwinden und musste weinen, ja? Weil sie hatte schöne Haare und wenn du das dann merkst, diese Jahre, das erste 1, 2, 3 Jahre, das war dann heftig. Und dann kommt sie wieder zurück, die Kräfte kommen wieder und dann wird sie für gesund erklärt. Ja, weil statistisch, wenn dann nach 5, 6 Jahren kein Rezitativ mehr kommt, also der Krebs nicht wieder zurückkommt, dann hat man statistisch gesehen, ist man eigentlich so im Bereich, ja, du giltst als geheilt. Und dann ist halt das Krasse passiert, dass 2013 der Krebs wieder zurückkam im Oberarm. Und ab da war dann ganz klar, das ist nicht mehr operierbar, das ist auch kaum noch, also das ist jetzt endgültig, das ist nicht heilbar. Das bedeutet aber auch kein Todesurteil. Das war nie davon die Rede, sondern hat man auch gesagt, da gibt es jetzt unterschiedliche Therapien, die wir anwenden können. Und eben, 17 Jahre lang haben, ich sage das erstmal ganz bewusst, die Schulmedizin hat uns unglaublich geholfen. Wir hatten eine irrsinnig gute Betreuung im Unispital Basel. Und ich bin so dankbar für alle beteiligten Ärzte. Und ja, aber eben, das ist dann eine krasse Zeit, die dann kommt.
Und da kommt eben eine Zeit, oder, wo du auch sagst, wo's laufend Hoffnungen zerbricht. Ja, hast du mal 2, 3 Geschichten vielleicht auch eben, wo wirklich die Hoffnung, wenn man sie sich vorstellt, als ein Glas oder als ein Krug wirklich an Boden geht, in diesen 17 Jahren. Was sind da 2, 3 so Punkte?
Nein, das erste ist natürlich, dass du immer hoffst, dass du verschont wirst. Und wenn dann die Hiobsbotschaft kommt und der Krebs zuschlägt, dann musst du damit erstmal klarkommen und musst irgendwie einen Weg finden. Und vielleicht kommen wir noch drauf, Simone hat für mich einen nach wie vor sehr bewundernswerten Weg gefunden, mit dieser Krebserkrankung zu leben und glücklich zu sein. Und diesem Krebs nicht zu gestatten, das entscheidende Wort über ihrem Leben zu sprechen. Das ist sicherlich so eine Urerfahrung, wo du sagst, die Hoffnung, verschont zu werden, wird jetzt zu einer glasklaren Gewissheit, dass du nicht verschont wirst. So, ich erinnere mich halt, das hat sich tief in meine Seele eingebrannt. Wenn dann die Kontrolltermine kommen, und es ist ja dann mehrmals passiert, der Krebs kam wieder 2013, 2017, 2021 und ab 2021 wurden dann die zeitlichen Abstände, oh, der Krebs ist wieder da, wir müssen was machen, die wurden dann halt kürzer. Das waren dann nur noch nicht mehr Jahre, sondern das waren noch 3 bis 4 Monate, bis dass Simone dann gestorben ist. Und dann sind das so die Ereignisse, wo du denkst, hoffentlich ist alles okay, hoffentlich sieht man nirgendwo was leuchten, wenn das CT gemacht worden ist. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo Simone gar nicht ausreden konnte und wo ich das so schrecklich fand, ihre Stimme zu hören, das Beben in ihrer Stimme am Telefon zu vernehmen. Und ich, während sie sagte, dass der Krebs wieder da ist, ich schon angefangen habe. Das war das erste Mal. Es war wie so eine Art kleiner Zusammenbruch. Ich habe ins Telefon gerufen, nein, 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 das darf nicht wahr sein. So, und habe geweint. Und da mussten wir uns erstmal schütteln und so. Ja.
Also 4-mal hoffen und bangen, oder?
Ja.
Bis die Krebserkrankung von Simone zum Tod führt. 2 Wochen vor dem Tod sagt sie dir ganz prägende Worte. Sie haben mit Angst, aber auch gleichzeitig mit Neugier zu tun.
Ja.
Auf den kommenden Tod, so direkt gesagt.
Ja.
Oder warum prägen die Worte dich und welche sind es gewesen?
Es war in den Tagen, wo Simone sich ganz bewusst entschieden hatte, so jetzt ist Schluss, es gibt keine weitere Chemo mehr. Auch auf Raten der Ärzte, die schon gesagt haben, wir machen alles, was sie wollen. Aber es gibt jetzt deutliche Anzeichen, dass jede Chemotherapie sie eher schädigt, als ihnen gut tut. Dann hat sie gesagt, ich bin austherapiert, sollte eigentlich ins Hospiz transferiert werden. Es ging ihr aber dann medizinisch so schlecht, dass sie wirklich Tag für Tag heftig medizinische Unterstützung brauchte.
Auf was für Ort hat das stattgefunden? Also austherapiert,
ja.
Ist sie dort mal in einem Spital gewesen, ja, ja. Sie wäre in ein Hospiz. Mhm. Kannst du mir noch sagen, was sind das für Orte sie, wo die letzten Tage sich abgespielt haben.
Ja, ich weiß es noch genau. Ich hatte bei Campus für Christus in Zürich eine Weiterbildung und rief Simone mich zum ersten Mal in ihrem Leben an und sagte: Andreas, kannst du kommen? Ich schaffe es nicht mehr. Mein Körper nimmt keine Flüssigkeit mehr richtig auf. Ich bin komplett am Ende. Ich muss ins Krankenhaus. Und als sie über die Platten vom Haus zum Auto kam, da dachte ich, jetzt zieht meine Frau aus und sie wird nicht mehr wiederkommen. Und das war auch so. Und dann war sie die letzten 4 Wochen ihres Lebens im Unispital in Basel. Und ein Hospiz ist dann halt noch einmal eine Einrichtung, wo man noch mehr dafür tun kann, dass ein Mensch, der auf dem Weg zum Sterben ist, alles bekommt, was ihm gut tut. Ja? In dem Moment, wo man aber bestimmte medizinische Dinge sicherstellen muss, ist dann die Frage, bleibt der Patient, die Patientin im Spital oder geht's ins Hospital, ins Hospiz? Und da sagt Simone zu mir, an einem Abend sagt sie: Andreas, ich habe Angst. Ich muss es zugeben, ich habe auch Angst. Ich weiß ja nicht, was jetzt auf mich zukommt und wie das wird. Aber weißt du, was erstaunlich ist? Weißt du, was das eigentliche Grundgefühl ist, in dem ich irgendwie jetzt schon seit Tagen lebe? Und ich sag: keine Ahnung, Simone, musst du mir, erzähl's mir. Und dann sagt sie allen Ernstes: ich bin so neugierig auf das, was jetzt kommt. Und das war eine Art der Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die den Super-GAU integrieren kann, die Vergänglichkeit des Lebens und die Endlichkeit des Lebens, die nicht mehr dagegen hoffen muss, also die nicht mehr hoffen muss, ich hoffe, dass eine Chemo mir nochmal Zeit kauft, ich hoffe, dass eine Therapie mir vielleicht nochmal, ja, mich gesünder macht oder vielleicht sogar heilt. Diese Hoffnung waren alle gestorben. Ja, aber jetzt tauchte eine viel größere Hoffnung auf, nämlich die Hoffnung auf Gott. Da ist ein Gott, der wird mich auf der anderen Seite meiner Endlichkeit und des Todes in Empfang nehmen. Und was wird denn da wohl auf mich zukommen? Ja? Und das hat die nicht einfach so gesagt, sondern ihre Augen haben geleuchtet. Die hat sich... Die war wirklich neugierig und die hat da was leuchten sehen, was du wohl nur siehst, wenn du selber in so einer Situation bist. Und das hat mich bleibend fasziniert. Wenn ich nicht live erlebt hätte, dass ein Mensch so hoffen kann und dass das funktioniert, also dass ein Mensch durch diese Hoffnung bei größtem Leiden und Schmerzen und Elend im Unispital nicht verzagt, sondern fast teilweise fröhlich bleibt und dankbar bleibt, fast bis zum Schluss. Wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich es nicht glauben, aber es hat funktioniert. Sie hat es sozusagen wie unter Beweis gestellt.
Und das ist eben alles am Unispital in Basel gewesen.
Ja.
Ihr seid dann nicht noch in das Hospiz. Simone ist dann im Unispital Basel gestorben.
Ja.
Ja, wie hat deine Frau ausgesehen? Wie hast du sie noch erlebt in diesen letzten Stunden, an dem letzten Tag, an dem Todestag am 17. Juli 2023? Was ist das für ein Tag gewesen, wo Simone gegangen ist?
Ja. Es war eine Zeit, wo ich alles managen musste, weil Simone war so schwach, dass sie kaum noch Leute empfangen konnte. Und ganz viele Leute wollten sich von ihr verabschieden. Und es ging aber nur die Familie, ihre Geschwister und ihre Mama. Ihr Vater war auch schon an Krebs gestorben, ein paar Jahre vorher. Sodass ich den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Familien, die von weit anreisen, sozusagen in Empfang zu nehmen, ein Stück weit zu betreuen. Es war wunderbar, es war heiß, es war sehr heiß. Und wir waren ständig in Basel im Rhein am Schwimmen. Und dann haben wir die Klingentalfähre genommen und sind übergesetzt. Da bist du sofort am Unispital. Und ja, dann waren die einen dort und wir haben gelacht und gegrillt Und dann ging jemand rüber für eine halbe oder dreiviertel Stunde und kam zurück. Und dann haben wir so geguckt, was geht. Und das war so diese Zeit. Und dann war es natürlich schon so, dass es ist nicht schön, sehen zu müssen, was Krebs mit einem menschlichen Körper anrichtet. Das ist wirklich krass.
Ja, kannst du ein paar Beispiele machen? Ist es Gewicht, ist es Veränderung, ja. Ist es Ausdruck?
Ja, alles. Also es ist eine große Erschöpfung. Der Körper schwindet dahin. Man staunt, wie viel der Körper überhaupt aushalten kann. Das ist nicht schön. Also ja, Details möchte ich jetzt eben keine nennen, aber ich glaube, jeder kann sich das so ausmalen. Und weißt du, was aber trotzdem krass ist? Die wahre Schönheit bleibt bis zum Schluss.
Mhm. Und was? Ja.
Das Leuchten der Augen, der Gesichtsausdruck. Ich habe bis zum Schluss habe ich es genossen, meine Frau berühren zu dürfen, in den Arm nehmen zu dürfen. Ich habe ihr die Lymphe aus den Füßen massiert, aus den Armen massiert. Ich habe sie, wer weiß wie lang, gestreichelt. Ich habe ihr die Schulterblätter gelockert, weil dadurch, dass sie nur noch gelegen hat, war es teilweise verkrampft. Und ich wurde erinnert, es gibt ja diesen tollen Film Ziemlich beste Freunde. Da geht dieser im Rollstuhl, dieser Querschnittgelähmte, geht ja ins Bordell und lässt sich dort die Ohren massieren und empfindet das total, total schön liebevoll, fast so ein bisschen auch was Erotisches.
Ja, ja.
Ich sage das hier ganz vorsichtig. Es war eine ganz tiefe Liebe und es war eine ganz tolle Liebesenergie, auch in diesen letzten Wochen, so wie es ging. Aber meine Frau zu berühren, ich habe sie enorm intensiv berührt und es war echt schön. Ja, aber da kommst du morgens. Und abends kommst du nochmal und dann siehst du, es ist nochmal weniger geworden. Und es ist dann so, also die Details, die Leber war komplett befallen vom Krebs. Und der Lebertod ist eigentlich, ich sag jetzt mal schwierig, ein angenehmer Tod, weil du schläfst vor lauter Erschöpfung dann irgendwann ein, weil das Blut so vergiftet ist, dass es nicht mehr geht. Und trotzdem waren die letzten zwei Tage extrem schwierig. Also der letzte Tag ganz konkret, ich muss sagen, ich war leider nicht dabei, als Simone gestorben ist. Und zwar ist Folgendes, das wollte sie aber vermutlich auch so. Ich war bei ihr und wollte ihrer Schwester und ihrer Mama, nachdem ich den ganzen Tag bei meiner Frau gewesen war, hatte ich das an sie übergeben, weil wir wussten, das dauert jetzt nicht mehr lange. Wir haben dann einfach bei ihr gesessen und wenn sie nochmal aufgewacht ist oder so, war jemand da. Und am Abend kommt meine Schwiegermutter zurück und meine Schwägerin und meine Schwiegermutter weint und sagt, Andreas, stell dir vor, die hat uns weggeschickt. Die hat uns weggeschickt und hat gesagt, es ist gut, ihr dürft jetzt gehen. Und meine Schwiegermutter, die ihre Tochter gut kannte, hat gesagt, Andreas, jetzt ist es soweit. Weil sie hatte das bei ihrem Mann erlebt. Der wollte alleine sterben. Und der hat dann auch dafür gesorgt, dass er alleine war. Und es muss ein paar Stunden später gewesen sein, so gegen Mitternacht, dass Simone eingeschlafen ist. Und das fand ich erstaunlich. Das bewegt mich bis heute. Und trotzdem, ich hätte sie gerne gehalten.
Was hast du ihr noch? Ja, was ist deine letzte Begegnung denn gsi?
Ich habe gesagt, hey, dann gehe ich jetzt, ist es okay? Und sie sagt, ja. Wir hatten auch vorher, als wir merken, die Kräfte schwinden und wir beide können auch gar nicht mehr viel miteinander reden. Und da hatte sie mich ein paar Tage vorher auch angelächelt und hatte gesagt, Andi, wir brauchen auch nichts mehr miteinander reden. Es ist alles gut, ja. Und dann, ich habe sie gesegnet mit einem Kreuz auf der Stirn und ich habe sie nochmal geküsst auf die Stirn. Und das Letzte, was ich von ihr weiß, ist, als ich das dass die Krankenzimmertür zugemacht habe durch den Spalt, sah ich, dass sie sich nochmal aufrichtete und so mit ihrer Schwester und ihrer Mama nochmal gesprochen hat.
Wow. Merci, hast du uns auch eben an den äußerst krassen Punkt auch genommen. Aus dem Leben von Simone, aus deinem Leben. Seit dieser Konfrontation mit dem Tod. Was für ein Bild hast du hast heute von dem Ort, wo deine Frau angegangen ist?
Ich glaube mittlerweile, dass gute Theologie unter anderem entsteht, wenn man der Frage nachgeht, was tröstet uns am meisten? Und es gibt die abstrusesten Spekulationen und Theorien über den Himmel und was ist das? Und ich habe das auch mal heftig verurteilt und theologisch auseinandergenommen. Das mache ich nicht mehr. Also ich zum Beispiel glaube nicht an die Unsterblichkeit der Seele. Ich glaube auch, unsere Seele stirbt. Aber wenn Menschen das tröstet und sie meinen, theologisch argumentieren zu können, dass das so ist, okay. Mir tut es gut, mir die Art, wie Simone lebt, vorzustellen, auch als einen Ort, aber eher als eine Art und Weise, wie sie jetzt in einer anderen Wirklichkeit lebt. Auf ihrem Grabstein steht ein Hashtag. Dieser Hashtag heißt Hashtag aufgehoben. Und viele Menschen fragen mich und finden dieses Wort aufgehoben total cool, weil ihr Leben wurde aufgehoben. Also es wurde gelöscht. Es ist nicht mehr da.
Okay, ja, in dem Sinn, ja.
Aber aufgehoben bedeutet eben auch aufgehoben, ja, wohin? In Gott. Ich bete bis heute an ihrem Grab, glückselig bist du, Simone Loos, die du versammelt bist in deinem Gott. Du bist gut aufgehoben. Das war ihr je länger, je mehr wichtig. Sie hat diesen Hashtag, es war ein ganz langer Hashtag. Sie hat, am Ende lautete der Hashtag, unter wirklich restlos allen Umständen gut aufgehoben. Ja, sie hat das immer länger gemacht. Ja. Ne? So. Also, und mir tut es gut. Ich habe mal zu Jesus gesagt, hey, wie war es, als du sie zum ersten Mal in den Arm genommen hast? Die fühlt sich gut an, oder? Hast du sie lachen gehört? Hast du sie schon mal richtig lachen? Das vermisse ich am meisten, ihr Lachen. Und übrigens, warte mal ab, wenn die zum ersten Mal Klavier spielt. Also ich sehe Simone jetzt da, wo sie ist. Ich höre sie Klavier spielen. Ich höre sie lachen. Sie feiert das Leben. Sie ist frei von allen Einschränkungen, die sie in ihrem Leben so wundervoll ertragen hat. Und das hilft mir. Es hilft mir zu denken, sie lebt nicht viel anders als jetzt, aber sie lebt ungehemmt und sie verwirklicht ihr Leben, ihr Glück und ihre Gaben und sie erfreut damit den ganzen Himmel. Das glaube ich zutiefst.
Was heißt Tod für dich oder was steckt hinter dem krassen Wort, dem endlichen Wort mit diesen drei Buchstaben? Jetzt auch aus deiner Geschichte, deiner Erfahrung, ja, wie beschreibst du das Wort Tod?
Das ist schwierig, aber ich bin kein Vertreter dieser Theorie, dass man sagt, ja, der Tod gehört halt zum Leben. Wenn man einfach mal das zugibt, dass der Tod das Gegenteil von dem Leben ist, wie wir das heute kennen, muss ich sagen, der Tod ist, das ist der letzte Feind, das ist der Endgegner. Und trotzdem müssen wir uns alle mit der Wahrheit arrangieren, dieser Endgegner wird uns besiegen. Da können wir machen, was wir wollen. Da können wir über Longevity und Best Ager und wir können alles einfrieren lassen an Eizellen und Samenzellen. Wir werden eines Tages, wird unser Leben hier beendet sein. Und wenn man dem ins Auge guckt, dann verliert der Tod tatsächlich etwas an seinem Schrecken, dass man einerseits die Erfahrung macht, einen anderen Menschen im Sterben und dann bis zum Tod zu begleiten, das gibt einem sehr wohl einen Eindruck für das, was wichtig ist, für das, was wirklich auch Glück ist im Leben. Da werden die Dinge in eine neue Perspektive gerückt. So ist das mir passiert und ich hoffe, dass dieser Effekt bei mir nie aufhört. Tod bedeutet für mich etwas, was nicht mehr seit Jesus Christus hinabgestiegen ist in das Reich des Toten, der Toten. Gibt es eine Gegenwart Gottes bei den Toten? Seitdem ist der Tod kein gottloser Ort mehr. Er bleibt schrecklich, er bleibt etwas, wo ich sage, gehört nicht zum Leben. Aber wenn das stimmt, dass Gott, dass der Tod nicht mehr gottlos ist und dass Gott den Tod so durchwohnt hat, dass der Tod verwandelt worden ist ins Leben. Jetzt kann ich das langsam denken und sagen, ja, dann ist er so eine Art Übergang. Er ist der Übergang auf eine andere Seite, von der wir nichts wissen. Wir können nur spekulieren, wir können nicht beweisen. Aber er ist der Übergangsritus oder auch die Übergangsphase. Und da ist, glaube ich, echt auch Neugier und Staunen angesagt, wenn man das mal verinnerlicht hat.
Und nimm uns noch mit, oder? Wir haben jetzt immer wieder auch im Verlauf von dem Gespräch haben wir von Gott gehört, von Jesus. Mhm. Ja, du gehst dein Berufsleben lang, auch als Theologe, gehst du Gott auch auf die Spur.
Ja, ja.
Und der Glaube prägt dein Leben, den christlichen Glauben.
Ja.
Und mit dem zusammen, glaube ich, kommt ein bisschen etwas, was dich bis heute auch begeistert. Das ist Zuversicht und Hoffnung nachzujagen.
Ja.
Gerade auch trotz dieser Geschichte, gerade auch mit dieser Geschichte vom Verlust von der Simone, von deiner Ehefrau. Ja, wie kann man du, wie hat Simone, wie habt ihr können an dem allerkrassesten Punkt vom Leben zuversichtlich und hoffnungsvoll leben?
Ich sag's mal direkt ganz provokativ, weil wir irgendwie von Gott den Mut geschenkt bekommen haben, Hoffnungen sterben zu lassen. Und damit ist ja bei mir auch ein ganz konkretes Erlebnis verbunden. Als Simone 2021 fast schon gestorben wäre, weil der Darm vom Krebs befallen war, da lag sie 6 Wochen im Unispital. Und in dieser Zeit bin ich eines Morgens an mein Kreuz gelaufen. Das ist ein Kreuz 5 Kilometer weit weg von meiner Wohnung. Und an diesem Kreuz.
Auf dem Berg.
Genau.
Hügelzug.
Ja, genau.
St. Krishona hast du
genau.
mir gesagt.
Ich lebe ja auf St. Krishona. Das ist der höchste Ort im Kanton Basel-Stadt. Und da ist ein ganz toller, Hügel oder Berg. Berg ist übertrieben, aber ein Hügel. Und da kannst du wunderbar ellenlang durch die Wälder laufen. Und da steht ein kleines Kreuz. Und seit vielen Jahren habe ich dort als ein Zeichen der Hoffnung so eine LED, so eine Grabkerze stehen. Und in dieser Zeit war mir das ganz wichtig, weil dort leuchtete meine Hoffnung. Ne? Wenn ich zu diesem Kreuz kam, in der Dunkelheit des Morgens oder des Abends oder des Winters und da siehst du schon von Ferne das zarte kleine Licht, da dachte ich, wow, was für ein Zeichen der Hoffnung. Ich ging hin also und wollte für Simone ein kurzes Video drehen mit meinem Handy, in dem ich diese Kerze und das Kreuz und wollte ihr sagen, hey, hier oben brennt dein Licht. Dein Licht ist noch nicht aus. Und den zerbrochenen Docht, den beglimmenden Docht wird Gott nicht auslöschen und das zerbrochene Rohr wird er nicht abknicken. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und ich sende dir hier von meinem Kreuz diese Botschaft. Dann komme ich zum Kreuz und diese Kerze, dieses LED-Licht war von einem Menschen zertreten und zertrümmert worden. Und dann habe ich dort eine Stunde, zwei, ich weiß nicht wie lange verbracht und Gott hat mich damals befreit von der Pflicht zu hoffen. Und wenn ich diese Hoffnung nicht losgelassen hätte, dann hätte ich mich niemals so darauf konzentrieren können. Das Leben ist endlich. Meine Frau wird, so mein Eindruck, in naher Zukunft sterben. Was ist jetzt dran? Was ist jetzt wichtig? Was ist unwichtig? Wofür setze ich meine Energie ein und wofür setze ich sie nicht ein? Und in einer ähnlichen Weise hat meine Frau das auch erlebt. Und das muss man spüren. Das ist auch durchaus etwas Spielerisches. Also Hoffnungen sterben zu lassen, ist total wichtig. Was dann passiert, ist, dass man merkt, ah, ich dachte, Hoffnung sei, ich sage immer, ich hoffe das, ich hoffe das, ich hoffe das. Nee. Das ist nur eine Art der Hoffnung. Was dann Einzug gehalten hat bei uns und bei mir ist, ich konnte nicht mehr sagen, ich hoffe, dass Simone wieder gesund wird, dass sie noch mal ein Jahr oder mehrere Jahre leben darf. Ich hoffe, dass wir noch mal in Urlaub fahren können. Nee, das war alles weg. Aber ich hoffe auf Gott. Was heißt das? Ich hoffe und ich rechne damit, dass Gott uns an der Hand nimmt, dass wir diesen Weg nicht gottlos machen müssen. Und das bedeutet für mich, Hoffnung ist heute für mich, dass ich habe eine komplette Verwandlung meiner Hoffnung erlebt. Hoffnung ist der Sinn für die Möglichkeit des Guten. Und dieser Sinn wird uns zugehaucht durch den Geist Gottes. Weil der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist der Geist der Hoffnung. Er heißt auch so, er heißt Angeld, also Unterpfand, er heißt Anzahlung. Und das bedeutet, wenn er kommt, dann kommt er nie so, dass er sagt, so, das war's jetzt, jetzt bin ich komplett da, sondern er kommt aus der Zukunft von Gottes Möglichkeiten, das nennen wir ja Reich Gottes, und er kommt immer wieder und er hört nie auf zu kommen und er wird nie zu Ende sein, dass er uns erreicht. Und das ist für mich Hoffnung, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Heilige Geist, dass Gott durch den Heiligen Geist auch in meinem Leben das Gute eines Tages neu möglich macht, dass ich sagen kann, ich werde Witwer. Ich muss ein Leben entdecken, finden und kultivieren ohne meine Frau. Ich habe keine Ahnung, was und wie. Ich weiß auch nicht, was ich da hoffen soll. Ich weiß gar nichts. Aber eins ahne ich, die Möglichkeit des Guten wird auch in meinem Leben offen gehalten und eines Tages werden sie wieder kommen. Das Gute wird auch wieder zu mir kommen und das lässt einen wirklich durchs Leben gehen. Das lässt mich aushalten, das lässt mich trauern, das lässt mich aber auch wieder zuversichtlich werden, so ganz vorsichtig. Ich möchte diese Hoffnung nicht mehr missen.
Und du umschreibst das ja auch ein bisschen mit diesen drei Worten «Hoffen im Nebel».
Ja.
Und es ist ein Hoffen auf dem Boden von der Realität.
Ja. Ja.
Die letzte Frage, Andreas. Endlich Leben heisst der Podcast. Was bedeutet endlich Leben für dich?
Ich finde das einen ganz, ganz tollen Titel. Endlich Leben bedeutet für mich, dass ich mich je länger, je mehr anfreunden muss mit den Grenzen, mit der Begrenztheit und auch mit der ultimativen Begrenztheit meines Lebens im Sinne von Vergänglichkeit und Tod. Und der Effekt ist jetzt folgender. Der Soziologe Hartmut Rosa, das ist dieser Soziologe, der sehr viel geforscht hat über Beschleunigung des Lebens. Und dann hat er ja gesagt, wir sehnen uns nach Resonanz, nach resonanten Weltverhältnissen und so. Und er hat mal festgestellt und hat gesagt, unser Leben, wir beschleunigen unser Leben auch, weil wir die Verheißung auf ein ewiges Leben verloren haben. Also er hat mal gesagt, wer die Verheißung auf ein ewiges Leben verloren hat, ist dazu verdammt, ein ewiges Leben vor dem Tod leben zu müssen. Und ein ewiges Leben vor dem Tod leben zu müssen, da fängst du an und packst alles, alles, was du kannst, was du konsumieren kannst, was du erleben kannst, was du machen kannst, was du erreichen kannst. Du hast ja nur diese Lebenszeit, dann packst du das voll und dann fängt der ganze Stress und die Beschleunigung des Lebens an. Und die endlich Leben bedeutet, der Tatsache ins Auge zu gucken und vielleicht dann eben auch zu hoffen, es gibt für mich ein Leben nach dem Tod. Und das hat einen verlangsamenden und einen glücklich machenden Effekt auf mein Leben vor dem Tod. Ich glaube, dass wir auch gesellschaftlich, aber auch ich persönlich, einfach an einem Punkt sind, wo wir ja merken, unser Planet ist endlich und unsere Ressourcen sind endlich und dass wir dem ins Auge gucken. Ich würde sagen, nur wenn wir die Endlichkeit des Lebens zugeben, landen wir nicht in der Verzweiflung, sondern landen letzten Endes in der Hoffnung. Das hängt für mich ganz, ganz eng zusammen. Und dann kommen Momente, wo du durchaus auch erlebst und sagst, boah, endlich wieder, endlich empfinde ich mal wieder richtig Freude. Endlich finde ich mein Leben als Witwer toll. Boah, wie cool ist das jetzt? Endlich bin ich aus aus meiner Depression raus. Endlich kann ich die Medikamente absetzen. Also, das finde ich dann auch toll, wenn man dann sagen kann, das Leben hat mich wieder geküsst. Und man konnte sich vorher gar nicht vorstellen, wie ist das noch möglich?
Andreas, so Küsse wünsche ich dir auf deinem Lebensweg.
Hey, vielen Dank.
Weiter und sage einfach vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ich habe mir rund um den Podcast ein paar Mal probiert vorzustellen, wie es ist, wenn man mit so vielen Horror- und Hiobsbotschaften rund um Gesundheit und das Leben vom Ehepartner, vom Mami, von dem Kind konfrontiert ist. Und ich staune, wie Andreas und Simone damit umgegangen sind. Ich meine, wir reden da nicht von einer ungenügenden Prüfungsnote, einem Ausscheiden von der Fußballnazi an der Weltmeisterschaft oder einem Bruch vom Arm. Es sind die letzten Kapitel von einer Lebens- und Liebesgeschichte. Und mir ist der Hashtag unter wirklich restlos allen Umständen gut aufgehoben eingefahren. Ich will das Zitat von Simone auch in meinen Alltag mitnehmen. Danke, hast du die Reise mit dem Andreas Loos und mir mitgemacht. Bist dabei gewesen bei dieser Folge «Endlich leben». Mehr zu hören vom Andreas Loos, und das empfehle ich dir, gibt es in seinem Theologie-Podcast «Geistzeit» von RefLab. Produziert vom Andreas und dem Theolog und Dozent Thorsten Dietz. Der Podcast ist verlinkt in den Shownotes. Auch in den Shownotes ist der Link zu der ganzen Podcast-Welt von RF Media Schweiz. RF Media Schweiz, wo der und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Es würde uns mega freuen, wenn auch du uns unterstützt. Auch der Link zu unserer Spendenseite steht in den Shownotes. In zwei Wochen gibt's die nächste Geschichte von «Endlich leben» und meiner Kollegin, der Evelyn Gutknecht. Es freut uns, wenn du auch dann wieder bei «Endlich leben» dabei bist. Drum auf Wiederhören und tschüss.
«Endlich leben», ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr auf rfmedien.ch/podcast.